Halleluja. Lasst uns mal in Jesaja Kapitel 1 aufschlagen und einen Bibelvers lesen, den wir mit ins Gebet reinnehmen. Wir lesen mal Vers 18 und 19, Jesaja Kapitel 1. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Vater, wir danken dir, dass du uns zu einer Verhandlung, zu einer Gerichtsverhandlung einlädst und aufforderst. Du sagst, kommt, lasst uns miteinander rechten, auf denn. Genauso wie du zu Hiob gesagt hast, komm, steh auf und gürte dich wie ein Mann. Lass uns vor Gericht gehen. Und du sagst, wenn wir in dieser Gerichtsverhandlung stehen miteinander, wir als Menschen mit dem allmächtigen Gott, wirst du als Ergebnis davon unsere Sünden, die rot wie Scharlach sind, weiß wie Schnee machen. Oh Herr, wir bitten dich, dass du uns heute eine Erkenntnis darüber schenkst, was das bedeutet, dass wir mit dir rechten und dass wir mit dir vor Gericht stehen. Und dass wir dann nicht uns verteidigen, sondern dass wir uns als schuldig bekennen. Und dass du indem wir uns schuldig bekennen, du uns Gnade erweist. Vater, wir bitten dich, lass uns das Wort Gottes heute hören und verstehen und lass es Anwendung finden in unserem Leben. Vertiefe heute unsere Beziehung zu dir, Heiliger Geist. Sprich du Worte des Lebens zu uns. Heute, das Thema ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe lange nicht darüber gepredigt oder gelehrt und freue mich richtig darüber. Der titelgebende Bibelvers steht in Römer Kapitel 3. Und zwar ist der Titel der Predigt: Glaube an sein Blut. Glaube an sein Blut. Und der Titel kommt aus Römer 3, Vers 25, da steht geschrieben, ihn, also Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Das ist wieder mal typisch Paulus, wir lesen einen Satz und haben das Gefühl, wir müssen ins Ohrenhaus. Da fühlen wir uns manchmal wieder Herodes, deine hohe Gelehrsamkeit bringt dich um den Verstand. Aber Paulus sagt, nein, ich rede Worte der Klarheit und Worte der Wahrheit. Wir lesen das nochmal zusammen, Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Glaube an sein Blut. Heute wird die Predigt sehr blutig. Ich weiß nicht, was du für einen Bezug zu Blut hast, aber wenn ich blute, das ist immer ein bisschen, da wird mir ganz komisch und ich werde ganz bleich im Gesicht. Besonders wenn man so Sachen hat wie an der Zehe oder so, wo man irgendwie noch ein komisches Drücken merkt und es blutet die ganze Zeit und auf einmal siehst du, ich blute und auf einmal fängt es an, ganz so weh zu tun und zu schmerzen und und dann auf einmal ist der Weltuntergang da. Das reicht wahrscheinlich. Danke. Wir wollen uns heute ganz intensiv meine ganze Predigt nur mit dem Blut auseinandersetzen, was dieser Bibelvers und was das Glaube an sein Blut bedeutet. Wir gehen mal zu Punkt 1. Wir sprechen zuerst über das, was hier die Elberfelder Übersetzung Sühneort nennt. Dünne Überschrift. Sühneort. Dieses Wort, was hier steht, kann verschieden übersetzt werden. Es kann übersetzt werden auch mit Sühnedeckel, Sühnemittel, Sühnegabe. Gnadenthron, Gnadenstuhl, ja, im Englischen steht dieses wunderbare Wort Mercy Seat, der Barmherzigkeitsthron. Und dieses Wort, was hier steht als, was hier steht mit Sühneort übersetzt, bezeichnet den Deckel der Bundeslade. Gesundheit. Den Deckel der Bundeslade. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt, wie sehr du dich auskennst. Es gab im Alten Bund ein Heiligtum. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver an. Nicht so intensiv, dass wir jegliches Detail ins Kleinste erörtern und uns angucken, weil alles hat an diesem Heiligtum eine Bedeutung. Die Farbe, die Einrichtung, das Material, wie, was, wann, wo gemacht wurde, es hat alles irgendeine prophetische Bedeutung. Und wir müssen uns ein bisschen beschränken. Und zwar, ich mache jetzt mal das Bild von dem Tempel, damit wir das leichter hinkriegen. Ich male euch den mal auf, den Tempel. So im Querschnitt, ja. So, das ist hier das, machen wir noch ein bisschen weiter. Hoppala. Und dann gibt's hier im Tempel quasi nochmal einen Tempel. Der ist jetzt unverhältnismäßig groß, aber wir brauchen den Platz, ihr werdet es gleich sehen. Es gibt drei verschiedene Bereiche. Es gibt den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Ja, habt ihr alle schon mal irgendwie gekannt und gesehen? Oder ich darf das ja nicht sagen, Entschuldigung. Nicht, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen, die das noch nicht gesehen haben. Ich erkläre euch das. Vorhof, da durfte das ganze Volk hin. In das Heilige, da durften nur die Priester hin. Und das Allerheilige, oder Heiligste, war nur, darüber reden wir jetzt, das ist so das Allerwichtigste. Hier, da gab es ja den siebenarmigen Leuchter. Zack, weiß gar nicht, wie ich den, das waren jetzt sechs, so. Die Menorah, und das hat alles eine Bedeutung, und den Tisch mit den Broten, die jeden Tag neu gebacken wurden, und der Räucheraltar. Und hier im Allerheiligsten, darüber reden wir heute, war die Bundeslade. Die Bundeslade Lade ist ein anderes Wort für Kiste. Es war eine Kiste. So. Die war aus Holz und mit Gold verkleidet ringsum. Und hatte solche Stangen hier, so. Und auf der Bundeslade, das mache ich jetzt mal rot, war ein Deckel. Ich mache den jetzt mal rot, damit wir das alles schön sehen. Auf diesen Deckeln waren hier zwei Engel abgebildet. Die ihre mit den Flügeln sich berührt haben. Und das hier, ich male das mal rot aus, ist der Sühneort. Das ist der Sühnedeckel, der Gnadenthron. Und das ist jetzt das, worum wir, wo wir uns jetzt im ersten Punkt drauf konzentrieren, was dort passiert ist. Dieser Sühneort, Paulus sagt ja, ihn, also Jesus hat Gott hingestellt als einen Deckel, könnte man sagen, für eine Kiste. Ja. Und weil das ein bisschen komisch klingt, müssen wir uns natürlich angucken, was da passiert ist. Wenn wir uns mal das zweite Buch Mose aufschlagen, zweite Buch Mose, Kapitel 25, zweite Buch Mose, Kapitel 25, Vers 22, da steht geschrieben, und dort, es geht quasi um diesen Deckel und die Bundeslade. Und da sagt Gott, und dort werde ich dir begegnen. Das ist Punkt A. Was passiert da an diesem Sühnedeckel? A, Gott, jetzt einfach mal als Dreieck versinnbildlich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dort Gott begegnet dort den Menschen. Das ist das allererste, was da passiert. Gott begegnet den Menschen nicht irgendwo draußen, da auf dem Feld oder, natürlich kann er das auch, aber hier ist eine Symbolsprache. Gott begegnet hier den Menschen. Gott will hier am Gnadenthron, am Sühnedeckel Menschen begegnen. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Jesus ist der Sühneort. Jesus ist dieser Gnadenthron. Und ihn hat Gott hingestellt, dass wir Gott durch ihn begegnen. Das heißt, du findest Gott nicht bei Buddha, nicht bei Mohammed und nicht in irgendwelchen religiösen Zirkeln oder sowas, sondern du findest Gott, wenn du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Ja? Amen. Danke. Dann B, das steht auch hier in diesem Vers. Von der Deckplatte herab, also hier heißt es, und dort werde ich dir begegnen, und von der Deckplatte herab, zwischen den Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel aufgetragen habe. Das heißt, wir begegnen dort nicht nur Gott, so wie wir uns auf der Straße begegnen, wenn wir aneinander vorbeilaufen, sondern er redet dort mit uns. Oh, das ist jetzt schlecht gemalt hier. Das sollen jetzt hier so irgendwie Lippen sein. So. Gott redet und wir hören. Ein Ohr. Am Gnadenthron redet Gott mit uns und wir hören ihn. Kommunikation, das ist für einige Männer vielleicht jetzt was Neues. Kommunikation ist die Grundlage einer jeden Beziehung. Da, wo keine Kommunikation ist, ist Beziehung unmöglich. Wir brauchen Kommunikation. Am besten nicht nur auf dem Informationslevel. Ja, jetzt, Achtung, jetzt kommt was ganz Wichtiges. 3 Tipps für eine erfolgreiche Ehe, sondern auch auf einer emotionalen Ebene Kommunikation. Das fördert die Verbindung. Informelle Ebene kannst du mit jedem Kollegen haben, mit jedem Chef, mit irgendwelchen Leuten, die Jonathan kommt zu mir auf der Straße und fragt, wo geht's denn hier zum Fahrstuhl, sage ich da hinten rechts und links, das ist die informelle Ebene. Aber die Herzensebene, und das ist die Ebene, auf der uns auch Gott begegnen will. Gott will uns ja nicht nur Informationen geben. Gott möchte, dass wir Kommunikation auf der Herzensebene haben. Das heißt nicht nur Information, sondern Emotion. Es sind ein paar Ehejahre ins Land gegangen, bis ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, eine Ich-Botschaft zu senden auf der emotionalen Ebene. Und viele Frauen haben das Problem. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, sei so gut und lern das bitte heute schon. Jetzt fange ich an, über Ehe zu reden. Okay, vielleicht ganz kurzer Einschub, kurzer Sidekick. Das Problem, was wir oft in einer Beziehung haben, ist, dass, besonders zwischen Mann und Frau, dass die Frau ihre Emotionen kommuniziert und der Mann entgegnet ihr eine Information. Ach, ich bin so herausgefordert mit der und der Person auf Arbeit und das fällt mir alles so schwer. Das ist eine Emotion. Und der Mann sagt, ist doch ganz einfach. Umgehst du die einfach? Was hast du denn für ein Problem? Geh doch einfach zu einer anderen Kollegin, setz dich an einen anderen Tisch oder was weiß ich. So, die Frau hat eine Emotion kommuniziert und der Mann kommt mit einer Information und das trifft sich nicht. Das sind wie 2 verschiedene Welten, die aneinander vorbei. Und wenn du einfach nur weißt, wie das funktioniert, dass wenn eine Emotion dir gegenüber kommuniziert wird, dass du auch zurück eine Emotion darauf eingehst, indem du zurück eine Emotion kommunizierst. In dem Fall wäre das zum Beispiel, Schatz, das kann ich richtig gut verstehen, dass sich das so herausfordert. So, ganz einfach. Meine Frau, die denkt dann immer, ist das jetzt nur so eine Technik, die du hier gelernt hast und wo du mich manchmal kauft es mir auch ab. Halleluja. So, und dann, wir kommen wieder zurück hier zum Gnadenthron. Aber das ist ganz wichtig. Gott will uns nicht nur auf einer Informationsebene begegnen. Das Problem, was die meisten Konservativen haben in den Brüdergemeinden und so weiter, ist nicht, dass die nicht in Zungen reden. Das Problem ist, dass sie eine Informationsebene mit Gott haben und keine wirkliche Herzensbeziehung zu Jesus. Viele, nicht alle, ist klar. Das ist das Hauptproblem, was die haben. Nicht, dass die Leute da nicht umfallen und niemand geheilt wird, das ist gar nicht so schlimm. Das Problem ist, dass sie eine statische, formelle Beziehung zu Gott haben. Gott will uns begegnen am Gnadenthron und möchte mit uns eine Herzensbeziehung aufbauen. So, und dann, Dankeschön, Punkt C. Das heißt übrigens nicht, dass alle Charismatiker, ihr wisst ja, was ich von Charismatikern halte. Halleluja. Punkt C, in diesem Allerheiligsten So die Herrlichkeit Gottes das soll ein Totenschädel sein. So, hier Piratenzeichen. Tot. In dem, das ist ja ein Dreieck mit drei Strichchen, in der Gegenwart Gottes, obwohl es Gnadenthron heißt, verursacht die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes, die da ist, den Tod der Menschen, die da reingehen. Vielleicht glaubt ihr mir das nicht, lasst uns mal dritte Buch Mose aufschlagen. Ich habe gesagt, es wird eklig heute. Blutig. Dritte Buch Mose, Kapitel 16, Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, auch ganz interessante Geschichte, als sie vor dem Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinen Brüdern Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, ja, vor den Gnadenthron, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Dum, 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 dum. Gott will uns begegnen, Gott will mit uns reden, eine Beziehung mit uns haben, aber wir können nicht zu ihm kommen, weil wir, wenn wir in seine Gegenwart treten, sterben. Mose hatte das Aaron hatte das gerade tauffrisch erlebt. Seine beiden jüngsten Söhne sind auf der Stelle vom Herrn gerichtet worden, weil sie fremdes Feuer geopfert hatten. Habe ich auch mal drüber gepredigt. Kann ich mir auch wieder anhören. Da sehen wir die Misere und da sehen wir das Problem des alten Bundes, dass der Weg quasi vom Vorhof in das Allerheiligste nicht frei ist. Er ist verschlossen. Und damit zeigt der Heilige Geist im Alten Testament schon an, es muss einen besseren Weg geben. Es muss etwas passieren, damit wir Zutritt haben zu dem, was Gott eigentlich will. Weil Gott will ja Beziehung. Gott will uns als Söhne und Töchter. Und das findest du auch im Alten Testament. Denk bitte nicht, dass Gott sich zwischen Malachi und Matthäus auf wundersame Weise bekehrt hat und vom zornigen, bösartigen Gott, der Sünde richtet, zu einem Weihnachtsmann-Opa geworden ist, der uns jetzt nur noch knuddelt. Es ist der gleiche Gott. Gott wollte im Alten Testament eine Beziehung zu uns und will im Neuen Testament immer noch eine Beziehung zu uns. Dankeschön. Und jetzt ist die Frage, wie kann das zusammengehen? Wie funktioniert das? Und die Antwort ist mit Blut. Mit Blut. Einmal im Jahr. Ich male euch den auf. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester, ja, der hat ja immer so einen Turban auf, jemand ganz Besonderes, durfte er mit einer Schüssel, wurde ganz, ganz spezielles Opfer gefordert, durfte er mit einer Schüssel voller Blut in das Heiligtum gehen. Und dort hat er nicht nur das Heiligtum, sondern den Vorhang, den Boden, die Wände, die Decke und den Sühnedeckel mit Blut bespritzt. Das war, davon handelt dieses Kapitel 16 hier im dritten Buch Mose, vom Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Das war der Tag, an dem Sühnung erwirkt wurde, an dem das Heiligtum von unserer Sünde gereinigt wurde. Und das ist auch ein Bild für das Himmlische. Das himmlische Heiligtum musste auch gereinigt werden von unserer Sünde. Wenn du denkst, deine Sünde betrifft nur dich und ja und niemand anders, tut dir niemanden weh, dann hast du ein grundsätzlich falsches Verständnis von Sünde. Und die Furcht Gottes noch gar nicht begriffen. Sünde beschmutzt das Heiligtum Gottes. Und deshalb musste der Hohepriester einmal im Jahr, wir können jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, weil wir dann natürlich das Blut Jesu uns noch angucken wollen, detailliert. Ihr könnt euch die ganzen Anweisungen hier in diesem Kapitel durchlesen und da seht ihr das dann alles, dass durch diese Sühnung Vergebung erwirkt wurde, durch dieses Opfer. Wenn der Hohepriester sich eines Tages überlegt hatte, ach, das arme Tier, das ist gegen die, das ja, wurde nicht, oder ist gegen die Tierschutzverordnung. Wir gehen mal ohne Blut da rein und bitten ein, sprechen ein Übergabegebet. Das ist so eine Art Übergabegebet. Ja, wir kommen hier rein und sprechen hier das Übergabegebet. Vater, vergib mir, ich habe gesündigt und danke, dass du gnädig bist und jetzt führe ich die Karte aus. Wenn der hier reingegangen ist ohne Blut, ist der tot umgefallen. Der ist tot umgefallen. Buchstäblich. Das ist das, was hier steht. Die Heiligkeit Gottes. Wenn wir, die Heiligkeit Gottes ist tödlich. Ist tödlich für Sünder. Deswegen hat Gott gesagt, wenn, als er auf diesen Berg gekommen ist, auf den Berg Sinai, und Blitze, Donner und Feuer und Wolken und ein Hörnerschall kam, und dann sagt er zu Gott, mach einen Zaun um den Berg drumherum, dass niemand, auch kein Tier, auf diesen Berg geht. Wenn eine Ziege aus Versehen auf diesen Berg spaziert, soll sie gesteinigt werden. Die Heiligkeit Gottes bewirkt den Tod. Und deshalb brauchen wir Sühneblut. Sühneblut. Halleluja. Punkt 2. Den kriegt man noch hier drauf. Komm. Punkt 2 ist das Blut Jesu. Lass uns mal Hebräer Kapitel 9 aufschlagen. Siehst du, der Hebräer-Schreiber hat das auch gemacht. Er hat auch vorausgesetzt, dass jeder die Geschichte schon kennt. Auf den ist niemand sauer. Halleluja. Hebräerbrief, Kapitel 9. So. So, von Vers 1 bis 5, da wird das nochmal alles beschrieben und erklärt, Satzungen und so weiter. Und dann Vers 6. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt, ja, wo der Leuchter und das Brot und so weiter ist, die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste. In das zweite aber, einmal im Jahr, allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrung des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum, ja, der Weg noch nicht offenbart ist. Das, was wir gerade besprochen haben. Solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis, muss ich hier so lang lesen, wartet mal. Nee, ab jetzt nicht. Also, genau das, was wir gerade besprochen haben, hier steht es nochmal im Hebräerbrief. Alle Zeit dürfen die Priester in das vordere Zelt, aber in das hintere, in das Allerheiligste, darf der Hohepriester nur einmal im Jahr und nicht ohne Blut, um Sühnung zu erwirken. Für Sünde muss immer jemand leiden und sterben. So, und dann lesen wir weiter im Vers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester, ja, mit Turban und allem drum und dran, das war der hier, als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, das muss ich jetzt kurz erklären. Der Schreiber vom Hebräerbrief hat die unglaubliche, oder nicht, ist es eigentlich nicht unglaublich und ist auch nicht neu, weil dieses ganze Heiligtum, die Stiftshütte, ist Mose gezeigt worden in einer Vision, als er auf diesem Berg war in der Gegenwart Gottes. Er hat einfach nur das gesehen, was im Himmel ist, und hat es auf der Erde nachgebaut. Spannend, also ich finde das spannend. Ob du das spannend findest, weiß ich nicht. Und er sagt, Jesus ist jetzt nicht in den Tempel gegangen, sondern ist in das ursprüngliche Zelt, dieses ursprüngliche Heiligtum im Himmel gegangen. Ja? Das heißt, das nicht mit Händen gemacht ist, nicht von dieser Schöpfung. Und nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, wie der Hohepriester, der normale menschliche Hohepriester, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Halleluja. Ich lese erstmal zu Ende, Vers 13 und 14. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, das war so ein spezielles Opfer, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und das ist nicht ein Dienen von ich gehe und arbeite draußen, sondern hier, der Dienst im Heiligtum. So, der Hohepriester kommt und erwirkt für uns eine Erlösung. Er bahnt für uns einen Weg. Erinnert ihr euch, der Vorhang ist zerrissen. Er bahnt für uns einen Weg, eine ewige Erlösung, auf die wir uns in alle Ewigkeit berufen werden. Wir werden dann noch ganz praktisch da reingehen. Mit seinem eigenen Blut kommt er in das Heiligtum und sagt, ich habe bezahlt. Das ist das, was es bedeutet. Es ist vollbracht, heißt, ich habe es bezahlt. Das ist ein Wort aus dem Rechnungswesen. Es ist bezahlt. Ich habe bezahlt. Er hat Sühnung erworben, hat das Heiligtum gereinigt, hat uns einen Weg gebahnt und jetzt geht's weiter. Er hat nicht nur das Heiligtum gereinigt, sondern er hat auch uns gereinigt. Das Blut Jesu hat Wirkung in alle Ewigkeit auf das himmlische Heiligtum und hat Wirkung auf unser Herz. Das gucken wir dann in Punkt 3 an. Halleluja. Halleluja. Er hat eine ewige Erlösung für uns erworben. Ein dauerhafter Zugang zu Gott durch sein eigenes Blut. Die einzige Grundlage, auf der du zu Gott kommen kannst, ist nicht, dass du so und so viel gebetet hast oder deine Bibellese geschafft hast, sondern ist das Blut des Lammes. Und deshalb können wir mal im Hebräerbrief auf die nächste Seite gucken. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, in das Heiligtum einzutreten. Halleluja. Im Schlachter heißt es Kraft des Blutes Jesu. Hat jemand Schlachter? Lesen wir, ach, nicht mit aufgeschlagen. Oh. Achso, kannst du mal laut vorlesen, Hebräer 10, Vers 19, die ersten Worte. Danke, das reicht schon. Kraft des Blutes Jesu. Das Blut Jesu hat Kraft. Letzte Woche haben wir gesungen. Es ist Kraft in dem Blut, es ist Kraft in dem Blut. Möchtest du frei sein vom Banne der Sünde, es ist Kraft in dem Blut. Ja, deine Seele den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Es ist das Blut Jesu, was unsere Sünde wegnimmt. Natürlich nicht automatisch in dem Sinne von, ach, ich laufe über die Straße und auf einmal sind meine Sünden weggewaschen und ich wusste nichts davon. Das heißt, durch den Glauben an sein Blut, durch das Vertrauen auf sein Blut, nimmt er uns die Sündenschuld weg. So, kommen wir mal zu Punkt 3. Wir haben ja noch viel Zeit. Halleluja. Ich freue mich immer, wenn die Zeit noch nicht so weit vorgerückt ist. Punkt 3. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit der Wirksamkeit des Blutes. Das ist so der größte Teil der Predigt jetzt. Und da haben wir insgesamt 9 Punkte. Wir können schon mal aufschlagen, Epheser 1, Vers 7. Ach komm, ich mach's mit blau. Epheser 1, Vers 7. Da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen, die Vergebung der Sünden, steht in Schlachter. Durch das Blut Jesu, durch den Glauben an das Blut Jesu, vergibt uns Gott unsere Sünde. Und das hat so viel tiefgreifende Bedeutung, dass du denkst jetzt vielleicht auch, das, ja, das wusste ich schon. Das ist jetzt auch nichts Neues so für mich. Und das ist auch gut, dass es nichts Neues für dich ist, weil ich sonst daran zweifeln würde, ob du überhaupt Christ bist. Aber was hat das für Auswirkungen auf unser Leben? In dem Fall, wenn du gesündigt hast, wenn du eine Übertretung hast, hast du dann den inneren Drang, dich irgendwie selbst zu bestrafen und irgendwie jetzt dafür zuständig zu sein, dass du das ja nicht wieder machst und oder also im Sinne von, dass du derjenige bist, der dich bestraft? Oder glaubst du an die Vergebung der Sünden in dem Blut Jesu? Corrie ten Boom hat mal so wunderbar gesagt, sie hatte dann mal so ein Zeugnis erzählt, wo sie einen Bruder belogen hatte. Und sie war so, und sie hat das dann eigentlich ziemlich schnell danach, hat sie das bekannt, und er hat ihr vergeben. Und am nächsten Tag trifft sie den Bruder wieder und war gerade drauf und dran und sagt ihm, ach du, das tut mir so leid, echt wegen gestern, das tut mir nochmal, hat sich nochmal entschuldigt, hat ihn nochmal um Vergebung gebeten. Und dann hat Gott sie ermahnt und hat gesagt, du, warum glaubst du mir nicht? Warum tust du zweimal für eine Sünde Buße? Warum tust du zweimal für eine Sünde Buße? Wie oft musst du Gott um Vergebung bitten, bis er dir vergibt? Es reicht einmal. Luther hat sich, und ich habe das auch als Frischbekehrter gemacht, hat sich selbst bestraft und wollte auf den kalten Fußboden schlafen, weil er sich selbst so verdammt hat, und er hatte ja diese ganze Erlösungsbotschaft noch nicht gehört. Und das steckt in uns drin, dieses aus eigener Kraft bestrafen wir uns. Die Sache ist, du kannst dir die Vergebung nicht verdienen. Du kannst dich nur demütigen und sagen, Vater, vergib mir. Und er spricht sie dir zu. Du kannst sie nicht erkämpfen oder erringen oder irgendwie nochmal irgendwie eine extra Vergebung irgendwie abstauben. Das funktioniert nicht. Wenn Gott sagt, dir ist vergeben, dann ist dir vergeben. Und dann kannst du, und der Hebräerbrief sagt auch, da ist ein, er erinnert sich nicht mehr an die Sünde. Gott vergisst die Sünde. Du musst dir nicht immer wieder dran erinnern. Ich bin nicht dafür, dass wir unsere Sünden vergessen, aber ich bin dafür, dass Gott unsere Sünden vergisst. Halleluja. Auch ein Beispiel von Corrie ten Boom, weil sie so viel darüber gelehrt hat. Sie hat auch ganz viel in Deutschland gelehrt. Eben in einer Zeit, wo Sündenüberführung was ganz Normales war. Und sie sagt, Gott hat meine Sünde an den tiefsten Ort des Meeres versenkt und dort ein Schild hingemacht, Fischen verboten. Halleluja. Wir können glauben. Und das ist eben die Freimütigkeit, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und uns unsere Sünden vergibt. Er ist treu und gerecht, er ist kein Lügner. Denn wer Gott nicht glaubt, sagt, ich mache noch mal eine extra Predigt über den Horror des Unglaubens. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, sagt der Apostel Johannes. Und du denkst, du bist so demütig und bittest 10-mal um die gleiche Sünde um Vergebung, aber dabei beschämst du ihn. Machst ihn zum Lügner, weil du nicht glaubst, was er gesagt hat. Nimm die Vergebung von Jesus an. Ich mache auch nochmal eine extra Predigt, ihr merkt, das wären viele Predigten. Ich mache nochmal eine extra Predigt nur über Glauben kontra Verdammnis. Nimm die Vergebung von Jesus an. Er hat sie für dich erwirkt und bezahlt. Und deshalb, weil er dir vergeben hat durch das Blut, hast du Freimütigkeit. Was bedeutet dieses Wort Freimütigkeit? Du hast Mut. Du gehst einfach rein. Ohne Angst, ohne Furcht. Das bedeutet Mut. Ohne Befürchtung. Ach, vielleicht falle ich jetzt doch tot um, wenn ich jetzt hier reingehe. Ist vielleicht Gott jetzt doch unzufrieden mit mir? Er ist unzufrieden mit dir. Deswegen hat er ja seinen Sohn geopfert. Du musst gar nicht seine Zufriedenheit irgendwie erwirken oder ihm irgendwie durch ganz viele gute Taten doch noch gnädig stimmen. Du bist, das sagt der Epheserbrief auch in Kapitel 1, du bist angenommen in dem Geliebten. Du bist in Jesus angenommen. Du musst gar nicht versuchen, angenommen zu sein bei Gott. Du bist schon in ihm angenommen. Weil Jesus der Wunderbare ist. Du bist nicht wunderbar. Ach, vergiss es. Er. Glaube an sein Blut. Das war Punkt A. Punkt B. Ach nee, ich hatte ja blau. Ich nehme die Stifte weg. Das bringt mich nur auseinander. Punkt B. Finden wir auch im Epheserbrief. Wir erleben die Nähe Gottes. Vieles wiederholt sich jetzt und ist ineinander verzahnt, aber es ist trotzdem so wichtig, dass wir uns diese Dinge bewusst machen. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, also ganz weit weg von Gott, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir, die wir einst fern waren, der Römerbrief sagt, wir waren Feinde von Gott, sind nahe geworden. Wir sind an Gott nahe herangekommen. Stellt euch das mal vor. Wir als deutsche Heiden durften ja noch nicht mal hier rein. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass der Kämmerer aus Äthiopien, das war ein Eunuch, und der durfte auch nicht hier rein, nicht hier rein, nicht hier rein. Und er fährt nach Jerusalem und kauft sich ein Buch und durfte nicht in die Nähe Gottes kommen. Und dann sagt Paulus zum Philippus, geh zu dem Mann in dem Wagen, der braucht dich. Und er liest gerade die Stelle aus Jesaja 58 und fragt, von wem redet der Mann? Und Philippus sagt, von Jesus Christus. Du kannst nahe kommen durch sein Blut. Halleluja. Du kannst in die Nähe Gottes kommen. Mit Zittern, ja, aber mit Freude und Zuversicht. Das schließt sich nicht aus. Gottes Furcht schließt Freude und die Liebe Gottes nicht aus. Es geht alles ineinander zusammen. Und wenn eins überbetont wird ohne das andere, dann kippt das Ganze. Und wir haben ein Problem, wie wir Gott sehen. Du kannst nahe kommen zu Gott. Gott ist nicht ganz weit weg. Dieses griechische Verständnis, was wir alle noch eingeimpft haben seit 2000 Jahren, dass Gott, die Götter auf dem Olymp, ganz weit oben, unerreichbar, ach, was interessiert die schon, was ich hier unten mache. Das ist so, wie wir Gott verstehen. von unserer ganzen Bildung, von unserer ganzen Kultur. Aber Gott ist nicht für uns nicht fern. Wir dürfen in seine Nähe kommen. Es ist ein persönlicher Gott. Das Blut Jesu hat uns nahe gebracht zu ihm. Du bist eins der wenigen privilegierten Geschöpfe, die in der Nähe Gottes leben dürfen, durch das Blut Jesu, wenn du ihm vertraust. Und da ist der Ich Bin, das ist das, was Jonathan vorhin gesagt hat. Da, genau, in der Nähe, du kannst in die Nähe des Ich Bin kommen. Alles, was du brauchst, da sagt er, Ich Bin. Du gehst zu ihm hin. Denn das ist der Ort, wo du hingehörst, wozu du geschaffen bist. Du bist nicht geschaffen, dein eigenes Ding zu machen und sonst was auch immer, deine Pläne zu verfolgen. Du bist geschaffen, in der Nähe Gottes zu sein. Das ist der Grund, weshalb wir in den Himmel wollen, oder? Um in der Nähe Gottes zu sein. Von Josua heißt es, als er noch ganz jung war und die noch so eine Vorstufe von dem Zelt Davids von der Stiftshütte hatten, davon wissen wir gar nicht so viel von dieser Vorstufe, aber sie hatten ein Zelt und da war die Gegenwart Gottes und Mose ging raus und rein, um mit Gott zu reden, aber Josua blieb da den ganzen Tag. Einfach in der Nähe Gottes. Punkt C. Was habe ich hier aufgeschrieben? Du kannst ein reines Gewissen haben. Durch das Blut Christi bekommst du ein reines Gewissen. Und ihr wisst, ein reines Gewissen ist das beste Kissen. Da schläft sich's gut. Hebräer 10, Vers 22. Hebräer 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt. Ja, das ist das Blut, die Besprengung des Blutes. Und damit gereinigt vom bösen Gewissen. In Hebräer 9, Vers 14 haben wir vorhin schon gelesen, steht das Gleiche nochmal. Dass Christus durch sein Blut, durch das Vertrauen auf sein Blut, uns reinigt vom bösen Gewissen. Halleluja. Es gibt nichts Schöneres als ein reines Gewissen. Das ist die größte und herrlichste und reinste Freude, die man sich vorstellen kann. In der Pilgerreise, diesem Buch, was ich euch allen mal empfehle zu lesen, von John Bunyan, da trifft der Christ einen Freund und dieser Freund erzählt ihm von seinem ganzen Weg, den er durchlaufen ist und er sagt, er war eine Frau und die hat sich an meinen Hals geworfen und hat mir alle möglichen Freuden versprochen. Er hat gesagt, du kannst mit mir alles machen, kannst dich austoben, ausleben, drum lassen und Spaß haben. Alle Freude kriegst du von mir. Und dann sagt der Christ, der Hauptprotagonist in dem Buch, sagt zu seinem Freund, aber etwas hat sie dir nicht versprochen. Die Freude eines reinen Gewissens. Die Freude eines reinen Gewissens. Es gibt nichts Schöneres als ein reines Gewissen zu haben. Und ich sage euch, ganz viele Leute da draußen, das ist eine der hauptevangelistischen Botschaften, die wir haben. Weil die Leute da draußen, die haben kein reines Gewissen. Die haben Schuld auf sich geladen. Und es quält sie. Es quält sie, weil sie nicht wieder gut machen können. Vielleicht sogar, weil Leute gestorben sind oder was auch immer. Was sie brauchen, ist das Blut Christi. Was ihre Herzen besprengt und damit ihr Gewissen reinigt. Wie unbeschwert kann man leben, wenn man ein reines Gewissen hat? Wenn du heute hier sitzt und kein reines Gewissen hast, ich ermutige dich, bekenne deine Sünde, am besten mit noch jemand anders. Bekenne deine Sünde, bring das ins Gebet, bitte Gott um Vergebung und dann nimm das Blut Jesu in Anspruch. Vertraue auf das Blut. Durch den Glauben an sein Blut. Gott möchte nicht, dass wir von einem schlechten Gewissen getrieben sind. Das ist so wichtig, wie viele von uns sind getrieben von einem schlechten Gewissen und denken, ach, jetzt habe ich das getan, jetzt muss ich eine Woche lang fasten oder jetzt muss ich das so und so machen und irgendwie das wieder gut machen, einfach nur, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Gott möchte nicht, dass du motiviert bist von einem schlechten Gewissen. Kann mal jemand Halleluja sagen? Dankeschön. Gott möchte nicht, dass deine Motivation ein schlechtes Gewissen ist. Deine Motivation soll nur eine einzige sein, Liebe. Und da liegt ein himmelweiter Unterschied, ob du von einem schlechten Gewissen getrieben bist und aus einem Schuldgefühl heraus irgendwas machst oder ob du es aus Liebe machst. Der eine sagt, ich habe so viel Mist gebaut und jetzt muss ich Gott dienen, um das irgendwie wieder gut zu machen. Der andere sagt, ich habe so viel Mist gebaut, jetzt muss ich Gott dienen, denn er hat mir vergeben. Und weil ich ihn so sehr liebe, weil er mir seine Liebe gezeigt hat, weil er mir vergeben hat, weil er mir alles erlassen hat, deshalb diene ich ihm. Schlechtes Gewissen ist etwas, was der Teufel uns einreden will. Wir werden dann später noch auf den Verkläger kommen. Der Teufel möchte dir ein schlechtes Gewissen geben. Und ganz oft verwechseln wir, ich habe schon ganz oft drüber gesprochen, wir verwechseln Gott mit dem Teufel. Wir denken, Gott erinnert uns an unsere alten Sünden und wie oft war ich gequält, besonders in meinen ersten Glaubensjahren, wo ich immer wieder daran zurückdenken muss, oh, und ich hatte schon längst Buße getan, schon längst Vergebung gebeten, schon längst das anderen bekannt und trotzdem wurde ich daran erinnert und habe mich wieder und wieder und wieder schlecht und mies gefühlt, wegen alten Sünden. Heute weiß ich, das ist der Teufel. Das ist niemand anders als Dämonen, der Teufel höchstpersönlich, der uns an unsere alten Sünden erinnert. Es gibt einen Unterschied zwischen Überführung und zwischen Verdammnis. Überführung weist immer einen Weg, zeigt einen Ausweg. Ich musste einmal an diese, wir haben ja sowas nicht, vielleicht bräuchten wir sowas, keine Ahnung, diese grünen Notausgangsschilder. So, wenn irgendwo mal das Licht ausgeht, kein Licht mehr da ist und alles voller Rauch ist, da siehst du es leuchten und weißt, ah, dahin, da muss ich laufen, der Notausgang. Ja, oder im Flugzeug machen die immer diese lustigen Beschreibungen. Und dann hier die Ausgänge. Und wenn da das Licht ausgeht, leuchtet unten auf dem Fußboden ein Streifen. Das ist Überführung. Das Licht geht aus, du bist orientierungslos, aber da ist ein Leuchtschild, was dir den Weg weist. Das ist Überführung. Verdammnis ist, das Licht geht aus, und du bist im Dunkeln. Eine Sackgasse. Das ist Verdammnis. Das ist der Teufel. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, das Blut Jesu in diesem Bereich in Anspruch zu nehmen. Sagen, ich vertraue auf das Blut. Ich habe die Sünde bekannt. Ich habe Buße getan davon. Ich lasse die Sünde. Also was willst du von mir, Feind? Verschwinde. Reines Gewissen. Ich habe das mal erlebt, ich hatte mal ein schlechtes Gewissen, weil ich wirklich gesündigt hatte. Ich habe das schon oft erzählt, dieses Zeugnis meiner Schwiegermutter. Die war ein bisschen angetrunken und es war ein hitziges Gespräch und dann fragte sie etwas, worauf ich einfach nur eine kleine Notlüge, angewandt habe, um den Streit nicht noch weiter zu eskalieren zu lassen. Das hat ganz gut geklappt. Kadi sagt, oh, das hat er aber geschickt gelöst. So wie, weil man hätte das ja irgendwie noch anders auslegen können, aber ich wusste, ich habe gelogen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe mich hin und her gewälzt und dann morgens sind wir da weggefahren und ich dachte, oh, konnte mich dann auf die Predigt im Gottesdienst überhaupt nicht konzentrieren, bis ich dann nachmittags, abends, so zwischen Nachmittag und Abend, angerufen habe und gesagt, meine Schwiegermutter hat es noch wahrscheinlich noch nie erlebt, dass ihr jemand eine Sünde bekannt hat und sie um Vergebung gebeten hat. Aber ich habe das gemacht und danach ein reines Gewissen. Halleluja. Reines Gewissen, das beste Kissen. So, Punkt D. Moment, jetzt habe ich hier, ach ja, hier. Unsere Sünden sind abgewaschen. Abgewaschen. Offenbarung 1, Vers 5. Jetzt wird's doch knapp mit der Zeit. Von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene aus den Toten, im Moment, das haut, ach doch hier. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Warum steht das hier so komisch? Ach ja, mit anderen Handschriften gewaschen. Ich habe mir der Schlachter vorbereitet. Halleluja. Also, er hat uns unsere Sünden abgewaschen. Nichts kann dir deine Sünde vom Körper waschen. Die klebt an dir dran mit dem besten Kleber, den du dir vorstellen kannst. Dein Herz ist durch und durch sündig, aber durch das Blut Jesu kannst du abgewaschen werden. Halleluja. Du kannst so viele Seminare und Konferenzen und Coachings besuchen und was auch immer dir noch einfällt. Nur das Blut Jesu kann deine Sünde abwaschen. Lauf doch zum Kreuz und lass dich waschen. Waschen in seinem Blut. Punkt E. Durch das Blut Jesu wird uns Vergebung zugesprochen. Durch das Blut Jesu wird uns Vergebung zugesprochen. Hebräer 12, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an 1. Mose Kapitel 4, wo ist der Vers? Ich habe es mir aufgeschrieben. 1. Mose 4, Vers 10. Der allererste Mord der Menschengeschichte, ein Brudermord. Ja, die meisten Sünden passieren nicht mit irgendwelchen fernen Unbekannten, die sind mit dem Nächsten. Deswegen sagt Gott bringt dieses revolutionäre Gebot und sagt, liebe deinen Nächsten. Aber gut, dazu später mehr. Das Blut Jesu, sagt Gott, das Blut Abels schreit vom Erdboden her. Gott kommt ja zu dem Kain und sagt, wo ist dein Bruder? Und Kain sagt, soll ich der Schafhirte von meinem Bruder sein? Und er sagt, das Blut von deinem Bruder, den du erschlagen hast, schreit vom Erdboden her. Und es fordert Vergeltung. Unschuldig vergossenes Blut fordert Rache und Vergeltung. Und hier sagt der Hebräerbrief, das Blut Jesu ist auch vergossen, aber es redet besser als das Blut Abels. Halleluja. Das Blut Jesu spricht dir Vergebung zu. Das Blut Jesu spricht dir Vergebung zu. Vertraue dem Blut. Und vielleicht kannst du mal was Verrücktes machen und sagen, Jesus, lass mich mal das Blut hören. Zeig mir doch mal aus dem Wort, wie dein Blut über mich redet, was es ruft. Denn es ruft nicht Vergeltung, Rache, sondern es ruft Vergebung, Loslassen, Freisetzen, Abwaschen von Sünde. Das ist das Blut Jesu. F. Durch das Blut Jesu überwinden wir den Ankläger. Ihr könnt schon mal Offenbarung aufschlagen. Wir überwinden den Ankläger. Offenbarung 12, Kapitel 10, Vers 10. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 und 11. Und ich hörte eine laute Stimme am Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden. Halleluja. Wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Die Hauptaufgabe des Teufels ist Anklage. Wenn ihr euch an das Buch Hiob erinnert, war sein Hauptauftrag Anklage. Er hat den Hiob angeklagt. Und das macht der Teufel auch noch heute. Uns an unsere Sünden erinnern. Er klagt dich an, wegen dir selber. Er klagt uns untereinander an, und er klagt uns vor Gott an. Und manchmal klagt er sogar Gott selbst an. Und wie macht er das? Indem er dir Gedanken gibt. Es wird so wenig über diese Strategien des Feindes geredet, dass ich mich manchmal wundere. Aber Gott gibt, der Teufel gibt dir Gedanken. So, und du, es ist wichtig, dass du deinen Filter anschaltest und guckst, okay, was kommt denn woher? Und die Offenbarung sagt, dass wir überwinden, dass wir diese Anklage überwinden durch das Blut Jesu. Indem wir dem Blut Jesu vertrauen, überwinden wir die Anklage des Feindes. Ich bin übrigens kein Fan davon, Kritik darf gar nicht sein und du darfst überhaupt nichts Schlechtes sagen oder denken. Es gibt Sachen, die sind einfach Realität und dann müssen wir miteinander reden. Ja, da so überfromm zu sagen, bloß nichts Schlechtes sagen und das ist alles der Ankläger, das ist die andere Seite vom Pferd wieder, ja. Aber der Feind will uns anklagen, will uns unsere Sünden in Erinnerung bringen, will uns ein schlechtes Gewissen machen. Und den überwinden wir durch das Blut. Und wir sagen, nein, deine Anklagen sind alle berechtigt, Feind. Aber das Blut Jesu redet besser. Das Blut Jesu schenkt mir ein reines Gewissen. Durch das Blut Jesu ist mir Vergebung der Sünden zuteil geworden. Geh. Ja, das ist ein guter Punkt. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Wir sind frei von Kultur und Familie. Lass mich das erklären. Also Familienzwang habe ich eigentlich aufgeschrieben. Ich schreibe mal Freiheit von Kultur und Familienzwang. Ganz wichtig. Zwack. 1. Petrus, Kapitel 1. Sollen wir den alten Petrus finden? Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Du musst, oder lass es das anders ausdrücken, die Fluchlinie in deiner Familie ist durch das Blut Jesu gestoppt. Du musst nicht mehr so werden wie deine Eltern. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist Freiheit. Du musst nicht dieselben Fehler machen. Du musst nicht denselben eitlen Wandel mitgehen. Und nicht nur Familie, sondern auch Kultur. Die Kultur um dich herum. Du bist immer noch in dieser Welt, aber du kannst frei sein davon, den Willen Gottes zu tun, obwohl deine Kultur etwas anderes von dir verlangt. Wir sind befreit durch das Blut Christi von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir dürfen den Willen Gottes tun. Also ich finde, das ist eine gute Nachricht. Okay. Danke. H. Durch das Blut Jesu sind wir Gottes Eigentum. Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Da steht geschrieben, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu, und du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Durch das Blut Jesu sind wir Gottes Eigentum geworden. Wir gehören weder unserem Chef noch Mama und Papa noch gehören wir uns selbst. Wir gehören Gott. Sein Eigentum. Ihr wisst, es gibt einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Eigentum ist das, was rechtlich meins ist. Besitz ist das, was tatsächlich mir gehört. So, Gott hat uns zu einem Eigentum für sich erworben. Er hat rechtmäßig Ansprüche auf uns, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Deshalb ist Lebensübergabe nicht nur einfach ein, ach, ich nehme das Werk des Kreuzes für mich an und ja, kann ich weitermachen, wie ich will, sondern wir wechseln die Seiten. Die Besitzverhältnisse verändern sich. Du bist jetzt das Eigentum von jemand anders. Halleluja. Und Punkt I. Wir sind verschont von Gottes Gericht. Zweite Mose 12, Vers 21. Da heißt es, und Mose berief alle Ältesten und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land Ägypten gehen, um die Ägypter zu schlagen. Seht ihr dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Halleluja. Halleluja. Wir sind verschont vom Gericht Gottes, weil wir seinem Blut vertrauen. Das ist ja ein Bild für das Blut Jesu. Paulus sagt, unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Die sind in das Haus reingegangen und wussten, da draußen geht das größte Unheil umher, ja. Aber wir vertrauen auf das Blut. Gott hat das gesagt, also vertrauen wir auf das Blut und sagen, das Blut ist dran. Alles, was wir machen, was wir jetzt noch tun müssen, ist hier in unserem Haus zu warten. Halleluja. Gott wird dem Verderber nicht erlauben, euch zu schlagen. Und das gilt auch für die Endzeitgerichte in der Offenbarung. Wir brauchen davor keine Angst zu haben. Gott wird dem Verderber nicht erlauben, uns zu schlagen. Sein Gericht trifft die Gottlosen, aber nicht die, die auf das Blut vertrauen. Könnt ihr nach vorne kommen, Tina und Enrico? So, das muss noch sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das jetzt schon mal so bewusst dir gemacht hast, aufgereiht hast, was das Blut Jesu bedeutet. Ich möchte euch ermutigen, das in euer Gespräch, in eure Konversation mit Gott hineinzunehmen. Die Bibel ist unsere Talkbox mit Gott. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Talkbox, furchtbares Geschenk, hat Jana mir mal geschenkt. So, wo man Karten hat und dann mit seiner Frau zu reden. Und die Bibel ist unsere Talkbox, gibt uns das Sprachmaterial, was wir brauchen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. So eine wichtige Sache, die du tun kannst, ist, für das Blut zu danken. für das Blut zu danken. Eine wichtige Sache, die du tun kannst, ist zu sagen, ich vertraue auf dein Blut, Jesus. Und wenn diese Dinge sich wieder einschleichen, dieses unreine Gewissen, und du wieder dich an alte Sünden erinnerst, die schon längst vergangen sind, und auf einmal, wie aus dem Nichts, wirst du erinnert an irgendwas, was irgendwann mal vor 10 Jahren passiert ist, wo du schon längst drüber Buße getan hast. Nimm das Blut in Anspruch. In Anspruch nehmen meine ich, vertraue ihm. Artikuliere dein Vertrauen. Halleluja. Ja. Danke, Jesus. Ich würde gern für euch beten, oder für einige von euch beten. Wenn ihr zu denen dazugehört, die sagen, ich leide unter diesem schlechten Gewissen, ich leide unter dieser Verdammnis und immer wieder werde ich erinnert und ich bin eigentlich motiviert von einem schlechten Gewissen in meinem Leben. Wenn du nicht die Gewissheit hast, dass dir deine Sünden vergeben sind, ja, dass du nicht die Gewissheit hast, dass dir deine Sünden vergeben sind, heißt nicht, dass sie dir nicht vergeben sind. Aber das heißt definitiv, Gott will dir Gewissheit geben. Und die kommt durch das Glauben und das Vertrauen an sein Blut. Wir singen jetzt ein Lied und ich möchte euch einfach einladen, vielleicht können wir alle mal aufstehen, wenn dich das betrifft und wenn du sagst, ja, ich habe unter dieser Verdammnis zu leiden und ich werde immer wieder erinnert an alte Sünden und obwohl ich Buße getan habe und wenn schlechtes Gewissen dein Problem ist und wenn vielleicht auch dein, ja gut, Perfektionismus ist wieder ein anderes Thema, das hat mit deinem Stolz zu tun. Und wenn du vielleicht auch überführt bist und gemerkt hast, ich habe Gott zum Lügner gemacht, weil ich ihm nicht geglaubt habe, dass sein Opfer genug ist. Wir würden gerne mit dir zusammen beten und Jonathan und ich und vielleicht noch jemand, je nachdem, wenn jetzt alle nach vorne strömt, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Und der Rest von euch, wo ihr sagt, okay, ich bin da schon durch und mich betrifft das nicht mehr so sehr, ich brauche kein Gebet, betet doch einfach Gott an und dank ihm für das Blut mit diesem Lobpreislied jetzt und gib ihm die Ehre und dank ihm nochmal ganz bewusst, dass Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat und dass er dich zu Gott nahe gebracht hat. Dem Namen will ich folgen. Ich sage.